Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es gibt ein ungewöhnliches Weihnachtsbild aus der Reformationszeit von Albrecht Dürer. Man sieht das Jesuskind mit seiner Krippe im Zentrum des Bildes. Engel bringen ihm Früchte und Blumen. Aber an den oberen Ecken des Bildes erkennt man Adam und Eva, die ersten Menschen. Sichtlich angespannt schauen sie aus der Ferne zu, was dort passiert. Sie verfolgen gebannt, was unten geschieht. Und der aufmerksame Betrachter versteht die Botschaft. Was an Weihnachten passiert, das ist auch für Adam und Eva wichtig. Das hat auch mit ihrer Situation zu tun. Und dazu passt Folgendes. In manchen alten Kalendern ist der 24. Dezember, also Heiligabend, ausgewiesen als Namenstag für Adam und Eva. Sollte der Weg von Adams Acker bis zu Bethlehems Feldern so kurz sein, finden wir möglicherweise sogar in dem Bericht über das erste Menschenpaar auf den ersten Seiten der Bibel schon eine erste Spur zur Weihnachtsgeschichte? Das wäre dann natürlich auch gut für uns. Natürlich, weil ja Adam und Eva für unser persönliches Lebensschicksal die Weichen gestellt haben. Wir hängen ja mit drin in dem Dilemma, das seinerzeit in Eden begonnen hatte. Paulus sagt das in Römer 5, ohne jede Einschränkung, Römer 5, Vers 12, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und der Tod durch die Sünde. Und dann Römer 5, Vers 14, der Tod herrschte von Adam an. Und dann nochmal Vers 18, durch die Sünde des einen kam die Verdammnis über alle Menschen. Wir hängen alle drin. Seitdem. Adam, würden wir sagen, ist relevant für uns. Und wie das nun im Einzelnen passierte damals, das haben wir ja vor einigen Wochen in 1. Mose 3 gelesen. Sie können das in der dazugehörenden Predigt auch nochmal nachverfolgen. Dieser berühmte Bericht über den Sündenfall, der ein konkretes Geschehen schildert. Damals, als das erste Menschenpaar weggerissen wurde von seinem Schöpfer. Und wir wissen, es war noch eine dritte Partei damals beteiligt, außer dem Menschenpaar und außer dem Schöpfer. Eine weitere Person, die in der Bibel als Teufel bezeichnet wird. Und der Teufel hat sich eines Tieres bedient, einer Schlange, die er instrumentalisierte und die unerfahrene Eva damit aufs Glatteis geführt. Die kannte bis dahin ja auch noch kaum Menschen, außer Adam. Es war wahrscheinlich auch noch leichter, sie in dem Moment aufs Glatteis zu führen. Und das Ziel des Teufels bestand eindeutig darin, Misstrauen zu säen. Misstrauen zu sehen und das Vertrauen der Menschen zu ihrem Schöpfer langsam so von innen heraus aufzulösen. Und wir haben gesehen, das funktionierte. Das funktionierte, obwohl Gott Adam und Eva in ein optimales Umfeld gesetzt hatte. Das funktionierte, obwohl er ihnen diese besondere Menschenwürde geschenkt hatte, die ja in der besonderen Nähe zu Gott selbst bestand. Gott hatte ihnen echte moralische Verantwortlichkeit übertragen. Und er hat ihnen deshalb auch ein klares Gebot gegeben, an dem sie ihren Gehorsam bewähren und ihr Gewissen ausprägen konnten. Wir erinnern uns noch, dieses Gebot steht in 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und genau auf dieses Gebot zielte die Sabotage des Teufels. Er redete Adam und Eva ein, nein, nein, Gott meint es mit seinem Gebot nicht gut, sondern böse. Gott hat euch belogen und Gott hat einen Grund dazu, euch zu belügen. Er will euch nicht beschützen, er will euch klein halten. Es geht Gott um den blanken Machterhalt. Und deshalb will er euch knebeln, deswegen will er euch in eurer Entfaltung behindern, damit ihr ihm nicht zu gefährlich werden könntet. Ihr sollt unmündig bleiben, ihr sollt gefangen bleiben in Dummheit und Dumpfheit. Und wir hatten gesehen, wie dieses Gift der Verleumdung seine tödliche Wirkung entfaltete, zunächst im Herzen von Eva, dann auch von ihrem Mann Adam. Und wir waren erschrocken, als wir uns das anschauten, wie schnell das ging. Wie schnell das ging, wie schnell das Misstrauen im Herzen dieser Menschen gesiegt hat. trotz all der Liebe und all der Fürsorge, die Gott den beiden bis dahin bewiesen hatte. Nun, die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten. Adams heile Welt zerbricht von einem Moment auf den anderen. Und damit sind wir jetzt an der Nahtstelle, wo der Bericht neulich endete und wo wir heute wieder einsetzen und fragen, was wird Gott nun mit dieser Situation machen? Was wird er mit den Menschen machen? Was wird er unternehmen? Und was bedeutet das für unsere Situation? Wir hören noch einmal die Verse 7 bis 13 aus 1. Mose 3. Da wurden ihnen beiden, also Adam und Eva, die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Will man den Zustand von Adam und Eva beschreiben nach diesem Drama, dann trifft es wohl das Wort Zerrissenheit. Zerrissenheit, es ist nichts mehr ganz, es ist nichts mehr klar, es ist nichts mehr heil. Zerrissen werden Mensch und Mensch. Die beiden hatten sich vorher auch unbekleidet gesehen. Aber jetzt empfinden sie ihre Nacktheit als Blöße. Plötzlich ist diese schutzlose Offenheit, in der sie bis dahin miteinander umgehen konnten, kaputt gegangen. Als hätte man einen Schalter umgelegt, bricht Scham ein, Scham in diese vertraute Einheit. Und von jetzt an wird Scham auch nötig sein. Wir Menschen werden Scham brauchen als Schutzschild, weil der Mensch sich keine Blöße mehr leisten kann. Und inzwischen ist es ein Kennzeichen psychischer Krankheit, wenn ein Mensch alle Scham verliert und schamlos wird. Aber nicht nur Mensch und Mensch werden auseinandergerissen, sondern auch Mensch und Gott. Und zwar nicht in irgendeinem abstrakten, philosophischen Sinne, sondern ganz spontan, ganz greifbar. Man kann richtig zuschauen, wie das losgeht, Vers 8. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht des Herrn unter den Bäumen. Er versteckt sich vor Gott. Adam flüchtet geradezu, wo früher Vertrauen war. Zieht jetzt Furcht ein. Die beiden fühlen sich nicht mehr bei Gott geborgen, sondern von seiner Gegenwart plötzlich bedroht und hauen ab, bilden sich ein, sie könnten vor Gott flüchten. Überlegen Sie mal, seitdem ist diese Zerrissenheit normal geworden für uns Menschen. Und wir fragen uns, wie konnte das geschehen? Genau das hatte Gott ja angekündigt. Und die Schlange hat gesagt, nein, nein, ist nur eine haltlose Drohung. In 2,16. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber wenn du von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen isst, dann musst du des Todes sterben. Dann zerbricht etwas, dann geht etwas kaputt. Und genauso kommt es. Gottes Gebot war absolut im Interesse des Menschen gewesen. Gottes Gebot sollte genau das Gegenteil bewirken von dem, was der Teufel ihm unterstellte. Nämlich der Gehorsam gegen Gottes Gebot sollte Adam und Eva stark machen. Nicht schwach, sondern stark. An diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sollten sie moralische Verantwortlichkeit lernen. Sollten Gott dankbar gehorsam sein. Aus Überzeugung. Weil es Gott gesagt hatte. Und wir haben das neulich schon gesehen. Das Problem dieser Erkenntnis von Gut und Böse war der Erkenntnisweg, für den Adam und Eva sich hier entschieden hatten. Sie reißen diese Frucht von diesem Baum eigenmächtig an sich, gegen den Willen Gottes. Das ist das Problem. Sie nehmen sich, was Gott ihnen noch nicht geben wollte. Und anstatt die Unterscheidung zwischen Gut und Böse weiter von Gott zu lernen, Schritt für Schritt an seiner Hand, bis dahin wussten sie, ja, es ist gut, nicht zu essen und es ist böse zu essen. Anstatt das Weite von Gott zu lernen, will Adam nun alles nach seinem Gutdünken. Und in dem Moment, hatten wir gesehen, beginnt die Sünde der angemaßten Autonomie. Der Mensch will autonom sein. Der Mensch wird sich selbst zum Gesetz. Der Mensch maßt sich an, es besser zu wissen. Das ist ein ergaunertes Wissen, was er auf diese Weise an sich rafft. Und dieses ergaunerte Wissen macht ihn nicht froh. Denn das ist ja nicht nur graue Theorie, was er dort erfährt, sondern, und das müssen wir verstehen, das wird jetzt Teil seiner Lebenserfahrung, Teil seiner Existenz. Adam und Eva kennen jetzt Böse und Gut nicht nur im intellektuellen Sinne, sondern sie werden persönlich in diesen Konflikt verwickelt. Sie werden verstrickt. Sie bekommen Anteil, persönlich Anteil am Bösen. Das ist das Problem. Bis dahin hatte Adam und Eva auch alles als gut erlebt, weil ja Gott gut ist und weil seine Schöpfung deshalb gut ist. Adam lebt in völliger, ungebrochener Einheit mit Gott und seinem Willen. Aber ab Kapitel 3, ab Genesis 3, kennt Adam jetzt das Böse als Täter und Eva genauso. Er kennt es aus eigener Erfahrung. Sein eigenes Herz wird vergiftet vom Bösen. Und damit hält der Tod Einzug in sein Leben, genau wie Kapitel 2, 17 es vorhergesagt hatte, du wirst des Todes sterben. Paulus schreibt dann später in Römer 6, Vers 23, der Tod ist der Lohn der Sünde. Und zwar der geistliche Tod, die Trennung von Gott, der leibliche Tod, dass der Mensch krank wird und stirbt und schließlich der ewige Tod, dass der Mensch auf ewig in der Hölle verdammt und getrennt sein wird von Gott. Der Tod ist der Sünde Sold. Folgendes müssen wir uns klar machen. Gegeben hatte es diesen Konflikt zwischen Gut und Böse schon vorher, schon bevor Adam und Eva verstrickt wurden. Den Teufel hat es ja vorher schon gegeben. Sonst hätte er ja Adam und Eva nicht verführen können. Die Bibel ist sehr zurückhaltend in der Beschreibung dessen, wie es dazu kam. Wir haben uns dazu auch kurz geäußert in der Predigt über Genesis 2. Der Konflikt war also da, aber Gott wollte seinen Menschen heraushalten. Gott wollte ihn schützen davor. Und so ist dann später Vers 22 in Kapitel 3 zu verstehen. Da kommen wir ein andermal dazu, wenn wir hier Fortsetzung machen. Kapitel 3, Vers 22, wo Gott dann am Ende sagen wird, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Und wir fragen natürlich, inwiefern ist Adam geworden wie Gott? Wo ist sozusagen der Berührungspunkt zwischen Gott und dem Menschen im Hinblick auf das Böse? Nun, der Berührungspunkt ist dort. Auch Adam ist jetzt existenziell hineingerissen in den Konflikt. Auch Adam und Eva stehen jetzt persönlich existenziell mittendrin in diesem Konflikt, in dem Gott und der Teufel schon vorher standen. Und insofern hat sich Adams Situation der Gottes angenähert. Er ist jetzt nicht mehr herausgehalten, er ist jetzt auch mittendrin. Er wird angegriffen vom Bösen und ist damit überfordert. Der Mensch ist damit aber eben überfordert, wie wir sehen. Und genau das wollte Gott uns ersparen. Und doch, zeitgleich sollten wir echte Verantwortung übertragen. Wir sollten herausgehalten werden aus diesem Konflikt und sollten doch zugleich echte Verantwortung übertragen. Gott wollte uns die Chance zum Gehorsam geben. Und wir müssen das verstehen. Wir wären mündig gewesen, auch ohne den Konflikt von Gut und Böse am eigenen Leibe zu erleben. Das ist das Komplizierte an dieser Beschreibung hier. Wir wären mündig gewesen, auch ohne diesen Konflikt von Gut und Böse am eigenen Leibe zu erleben. Wir hatten doch die Imago Dei. Adam und Eva waren doch zum Bilde Gottes geschaffen. Das hatten sie doch, diese Würde, diese Kommunikationsfähigkeit, diese Reflexionsfähigkeit. Sie waren bestimmt zum innigsten Vertrauensverhältnis mit Gott. Und ihre Mündigkeit bestand darin, dass sie Gott gerne gehorsam waren. Mündigkeit im Paradies ist freudiger Gehorsam. Und der Teufel? Der hat Mündigkeit einfach mal umdefiniert. Und was hat der Teufel aus Mündigkeit gemacht? Freiheit zum Ungehorsam. Und diese Definition kommt uns bekannt vor. Mündigkeit, sagen wir, ist Freiheit zum Ungehorsam. Sei doch mündig, wende dich doch gegen Gottes Gebote. Bist doch ein eigenständiger Mensch, lass dir doch nichts vorgeben. Mündigkeit heißt, du machst dein eigenes Ding, so wie du das für richtig hältst. Dann bist du mündig. Sie merken, das ist die umgekehrte, die pervertierte Definition, die der Teufel uns von Mündigkeit eingeredet hat. Freiheit zum Ungehorsam. Und wir müssen uns klar machen, in Wirklichkeit war Adam vor dem Sündenfall nicht unmündiger, sondern er war mündiger. In Wirklichkeit war Adam vor dem Sündenfall nicht dümmer, sondern klüger. Der IQ von Adam war vor dem Sündenfall sicherlich höher als nachher. Warum? Weil Adam ein vollkommenes Geschöpf des vollkommenen Gottes war und deshalb mit einem vollkommenen Verstand geschaffen. Also auch im Hinblick auf seine Reflexionsfähigkeit konnte Adam durch den Sündenfall nur verlieren. Und diese fragwürdige Erkenntnis um Gut und Böse, die hat ihn im Letzten nicht reflektierter und schlauer gemacht, sondern sie hat ihn in diese Trennung von Gott hineingerissen und viele Folgeschäden hervorgerufen. Wir müssen endlich aufwachen, liebe Gemeinde. Wir müssen aufwachen aus diesem teuflischen Aberglauben, dass jede Erkenntnis, und sei sie eine für sich genommen richtige Erkenntnis, dass jede Erkenntnis uns zwangsläufig klüger macht und reicher und reifer und reflektierter. Das ist der Aberglaube, der seitdem vom Teufel den Leuten eingetrichtert werden soll. Ja, es gibt sogar richtige Erkenntnisse. Und bitteschön, diesen Konflikt zwischen Gut und Böse gab es ja wirklich. Den hat der Teufel ja nicht erfunden. Der war ja da, der war ja real. Es gibt sogar richtige Erkenntnisse, die uns ärmer machen, die uns unreifer machen, die uns unfreier machen und die uns unglücklicher machen. Einige Beispiele. Ich hörte von einem genialen Augenarzt, der immer in größter Sicherheit die schwierigsten Augenoperationen durchführte, gewissermaßen traumwandlerisch. Und irgendwann wies ihn dann, ich glaube, es war ein Kollege, darauf hin und sagte, sagen Sie mal, sind Sie sich eigentlich bewusst, was Sie da machen? Haben Sie sich eigentlich mal überlegt, was da alles passieren kann? Mit welch traumwandlerischer Sicherheit Sie da einfach die Sachen durchoperieren, das ist unfassbar. Und der Arzt soll gesagt haben, seitdem hätte er diese Operation nicht mehr ausführen können, weil es ihm bewusst wurde, was alles passieren könnte. Und da konnte er nicht mehr so frei operieren. Diese richtige Erkenntnis hatte seine chirurgische Sicherheit ruiniert. Oder denken wir an bestimmte Erkenntnisse aus der fortgeschrittenen Biotechnologie. Cloning, Möglichkeit zur Menschenzüchtung. Dringen wir da in Geheimnisse ein, die uns unfreier machen, als wir vorher waren? Die unsere Würde zerstören, auch wenn wir ein paar biochemische Formeln mehr kennen? Reißen wir Einsichten an uns, denen wir moralisch nicht gewachsen sind? Das gilt auch für jene Erkenntnisse, die durch Okkultismus gewonnen werden, etwa Hellseherei. Und ich spreche hier nicht von Scharlatanen, die behaupten, irgendwelche Dinge aus irgendwelchen dubiosen Zusammenhängen erschließen zu können, sondern ich meine echte Hellseher, die das aus einer finsteren Quelle haben. Ich habe gehört von einem Hellseher, das handelt wohl während des Zweiten Weltkrieges, der gehörte als Soldat zu einer Kompanie. Der wusste immer, wer als Nächster von seinen Kameraden fallen würde. Wer als Nächster sterben würde. Er wusste, es wird den und den treffen und den traf es. Das war eine richtige Erkenntnis aus einer finsteren Quelle. Und diese Erkenntnis hat sein Leben zerstört. Er hat es nicht mehr ausgehalten, er hat sich irgendwann das Leben genommen. Auch finstere Quellen können richtige Erkenntnisse vermitteln und diese richtigen Erkenntnisse können schaden und zerstören. Letztes Beispiel. Einer zerstörerischen Erkenntnis, wenn kleine Kinder viel zu früh mit aufdringlicher sogenannter Sexualaufklärung belästigt werden. Das kann ihr seelisches Reifen, das kann ihr geschütztes Heranwachsen schwer beschädigen und verletzen. Und wir müssen immer wieder uns fragen, vor welchen Themenfeldern wir unsere Kinder beschützen müssen. Erkenntnis kann zerstörerisch wirken. Und Adam und Eva, das sehen wir hier, als sie danach greifen, als sie das an sich reißen, haben in diesem Moment den Rubikon überschritten. Sie haben die rote Linie längst hinter sich gelassen, die Katastrophe ist jetzt da. Und mit dem ersten Menschenpaar werden wir alle hineingerissen und weggerissen. Wo Adam und Eva sich plötzlich wiederfinden nach diesem Drama, darin finden wir uns immer schon vor. Wir können gar nicht mehr anders. Wir können auch nicht mehr wählen. Wir werden da hineingeboren. Das ist die Hypothek, die von Anfang an auf unserem Leben lastet. Aber wir machen munter mit. Wir sind nicht nur Opfer, wir sind genauso auch Täter. Wir machen munter mit. Und wir bilden uns ein, wir wären mündig. Hans Magnus Enzensberger, der große Schriftsteller, hat bei der Verleihung des Büchnerpreises vor vielen Jahren gesagt, Zitat, Das Einzige, was wir miteinander teilen, ist die Teilung. Die Zerrissenheit ist unsere Identität. Und das geht hier los. Der Mensch ist heillos gespalten. Und in diesem Kapitel erfahren wir, wie es dazu kommt. Das Ereignis liegt lange zurück. Das Ergebnis macht uns heute kaputt. Und weitere Ideologien, wie zum Beispiel der Genderismus, bohren ihren Finger immer tiefer in diese Wunde der Identitätszerstörung und hauen noch mehr drauf und machen die Menschen noch heimatloser und noch orientierungsloser. Und jetzt müssen wir sehen, wie Gott reagiert. Und daher hat unsere Predigt heute Morgen den Titel, sie heißt Gottes schnelle Nothilfe. Gottes schnelle Nothilfe. Und das, darf ich Ihnen schon sagen, ist das Erfreuliche an diesem Text. Das ist das Weihnachtliche an diesem Text, dass Gott wirklich schnell eingreift. Und zwar eindeutig zu unseren Gunsten. Gott greift ganz schnell ein. Und wir wollen jetzt sehen, wie er das tut. Zwei Dinge sind es, die Gott hier macht. Das erste sehen wir in den Versen 8 bis 13 und das zweite in den Versen 14 und 15. Gottes schnelle Nothilfe. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Das ist das Erste, Gott fragt nach dir. Das ist Schritt 1 von Gottes Nothilfe. Gott fragt nach dir. Guck hin, Adam läuft weg und Gott läuft ihm hinterher. Schauen Sie sich Gott genau an. Schauen Sie sich Gott genau an in diesem Vers 8. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging. Man denkt, man hat sich verlesen. Der heilige, allmächtige, ewige Gott, von dem wird gesagt, dass er im Garten ging. Sind Sie schon mal über diesen Satz gestolpert? Gott geht im Garten. Das ist kein Druckfehler. Das steht auch im hebräischen Urtext so. Das ist sehr persönlich, sehr real. Wir wissen ja nicht, wie Gott aussieht. Aber die ganze Bibel erfahren wir, dass Gott persönlich handelt. Gott geht im Garten. Muss man sich mal vorstellen. Und Gott lässt sich hören. Er lässt sich so vernehmlich hören in dieser Situation, dass Adam und Eva ihn hören und sich daraufhin, dass sie ihn kommen, hören, verstecken. Ein Ausleger, Gordon Brenham, hat es so formuliert. Er hat gesagt, vielleicht gehörte das zur üblichen Routine, der tägliche Austausch zwischen dem Allmächtigen und seinen Kreaturen. Ja, wir neigen dazu, viel zu abstrakt von Gott zu denken. Aber die Bibel schildert ihn uns sehr, sehr persönlich. Und ich möchte zu dieser Stelle Ihnen noch ein Zitat vorlesen aus dem alttestamentlichen Kommentar von Karl Friedrich Keil. Das ist für Experten, das ist aus der Delitzsch-Reihe. Also ein hochwissenschaftlicher Kommentar, wo sie ständig die hebräischen Vokabeln haben und die grammatikalischen Konstruktionen erklärt bekommen. Und dann beschreibt Keil diese Situation so. Und das ist so schön, wie wörtlich er das auch als Alttestamentler versteht. Er schreibt, die Menschen haben sich von Gott losgerissen, aber Gott will und kann nicht von ihnen lassen. Gegen Abend, als der Zeit der geistigen Sammlung und stillen Nachdenkens über die Erlebnisse des Tages naht er ihnen wie ein Mensch dem anderen. Dass Gott mit den ersten Menschen in sichtbarer Gestalt als Vater und Erzieher seiner Kinder verkehrt, das ist die ursprüngliche Form der göttlichen Offenbarung. Damals gab es ja noch keine Bibel. Und dann weiter. Diese menschliche Verkehrsweise Gottes mit den Menschen, also dieses menschliche Umgehen, ist keine bloße Vorstellung, sondern Realität, die im Wesen der menschlichen Natur oder vielmehr darin ihren Grund hat, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Weil Gott dem nach seinem Bilde geschaffenen Menschen Leibesgestalt gegeben hat, so offenbart er sich auch seinem Ebenbilde in einer für seine leiblichen Sinne erkennbaren Weise, um ihn in der Lebensgemeinschaft mit sich zu erhalten. Zitat Ende. Besser kann man es nicht erklären, als es dieser hochwissenschaftlich arbeitende Alttestamentler ausgedrückt hat. Gott geht im Garten. Gott ruft Adam vor sein Angesicht. Gott stellt ihn zur Rede und er nimmt ihn in die Verantwortung. Und wir können genau nachvollziehen, wie Gott das macht. Gott stellt ihm Fragen. Drei gewichtige Fragen. Erste Frage in Vers 9, wo bist du? Zweite Frage in Vers 11, wer hat dir gesagt? Und dritte Frage in Vers 13 an Eva, warum hast du das getan? Und Sie merken, keine dieser Fragen kann man einfach mit Ja oder Nein beantworten. Das sind echte Fragen. Gott darf nicht einfach abhaken. Ja oder nein, sonst Gott stellt echte Fragen. Die erste in Vers 9, wo bist du, Adam? Das heißt, warum bist du abgehauen? Warum versteckst du dich eigentlich vor mir? Und Gott wendet sich zunächst an Adam. Warum? Weil Adam als der Ehemann die geistliche Führungsverantwortung in der Ehe trug. Wie heute. Obwohl ja Eva vom Verfahren her eigentlich diejenige war, die das Ganze initiiert hatte, schlimm genug, dass Adam das mit sich machen ließ, trägt er geistlich gewissermaßen als das Oberhaupt seiner Ehe, zu dem Zeitpunkt ist ja noch keine größere Familie, die Hauptverantwortung. Und deswegen behaftet Gott ihn. Er wird dann auch Eva behaften, aber erstmal ihn, also Adam. Warum bist du abgehauen? Und dann kommt die erste Ausrede in Vers 10. Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Das ist im Grunde genommen geflunkert. Adam versteckt sich ja nicht, weil er nichts anhat, sondern er versteckt sich, weil er Gottes Gebot gebrochen hat. Pure Ausrede. Und Gott fasst sofort nach, Vers 11, und sagt, wer hat dir das gesagt, dass du nackt bist? Adam, seit wann ist das für dich ein Problem, dass du nackt bist? War es doch bisher auch nicht. Und damit konfrontiert Gott den Adam mit seiner eigentlichen Sünde. Und er sagt ihm auch, hey, das liegt daran, dass du von diesem Baum gegessen hast, von dem du nicht essen solltest. Sonst wäre die Nacktheit für dich kein Problem. Tja, und dann greift Adam zur zweiten Ausrede, Vers 12. Die Frau war's. Billiger geht's kaum. Und dreister geht's kaum, weil Adam hinzufügt, übrigens, die du mir gegeben hast. Ne? Es ist deine Produktion, ja? Also Gott, wie konntest du mir eine Frau geben, die mich in dieser Weise verführt? Das ist, verstehen Sie, das ist dreist. In dieser Situation ist erstmal auf die Frau abzuschieben und dann auf Gott. Das ist, und man merkt hier, er redet sich wirklich um Kopf und Kragen. Und er weiß nicht, was er tut. Es ist unverschämt, was er sich rausnimmt. Und dann geht Gott erstmal an Eva mit seiner nächsten Frage. Nimmt sie auch mit in die Verantwortung. Also die Frauen können sich nicht einfach rausreden und sagen, ja, ist das Problem der Männer, wenn wir sündigen? Und er sagt, Eva, warum hast du es getan? Und Eva, das ist die dritte Ausrede, sagt, die Schlange war es. Adam sagt, Eva war es, eigentlich Gott war es, und Eva sagt, die Schlange war es. Der Philosoph Nietzsche, der ja ein flammender Atheist war, aber der viel verstanden hat, hat es einmal so ausgedrückt, das habe ich getan, sagt mein Gewissen. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz, unerbittlich. Endlich gibt mein Gewissen nach. So ist es immer. Unser Stolz ist meistens stärker als unser Gewissen. Und schauen Sie hin, müssen Sie nicht auch staunen über Gottes Geduld? Es ist doch bedeutungsvoll, dass Gott seine Menschen durch Fragen überführt. Gott kommt nicht einfach und sagt, hey Leute, was ist hier gelaufen? Aber jetzt. Er fragt. Er will, dass wir es einsehen. Er will, dass wir nochmal nachdenken über unsere Schuld. Dass wir verstehen, was falsch gelaufen ist. Gott fragt nach dir. Gott läuft uns hinterher. Und Gott sagt uns auch auf den Kopf zu, durch sein Wort, wo unsere Sünde ist. Gott entschuldigt uns nicht. Gott hat Geduld, aber er sagt uns unsere Sünde auf den Kopf zu. Unseren Stolz, unseren Unglauben, unsere Selbstgerechtigkeit. Und dann wird es irgendwann eng für uns, weil wir merken, dass uns die Argumente ausgehen. Und entweder wir knicken ein, das ist das Klügste, was wir machen können, wir beugen uns und geben es zu und werden heil, oder wir schlagen um uns. Aber verstehen Sie, genau das macht unseren Adel aus, das macht unsere Menschenwürde aus, dass Gott uns nicht laufen lässt, sondern dass Gott uns stellt. Und darum betonen diese Verse hier diese persönliche Begegnung. Gott geht im Garten und redet und packt sich den Menschen und fragt ihn und lässt ihn nicht mit seinen billigen Ausreden davonkommen. Dieser Vers 9 gehörte zu den Lieblingsversen von Johannes Busch. Johannes Busch, ein Bruder von Wilhelm Busch, selbst ein bekannter Jugendpfarrer. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Das war sein Lebensthema. Und deswegen hat man nach seinem Tod auch eine Reihe von Predigten herausgegeben und sie unter diesen Titel gestellt. Adam, wo bist du? Eine Predigtsammlung von Johannes Busch. Und in den 50er Jahren hat Johannes Busch über diesen Vers gepredigt. Beim großen Posaunenfest, einer großen Konferenz. Da legte er diesen Vers aus. Und da erzählte er von einem nahestehenden Freund, der ihn plötzlich anrief. Ich spürte, dass es irgendeine große Not war, die ihn bewegte, und ich ging schnell hin, und als ich in sein Zimmer kam, da finde ich einen gebrochenen Mann, ein großer, starker Mann, aber wie unter dem Elend zerbrochen. Er erzählt mir, dass ein Junge, den er so lieb hat, dass er weggelaufen war Und auf einmal schluchzte dieser große Mann und unter dem Schluchzen sagte er, ich kann nicht mehr schlafen. Immer wieder rufe ich in die Nacht hinaus, Junge, wo bist du? Und ich bekomme doch keine Antwort. Und dann vergleicht Johannes Busch das Leid dieses Vaters mit Gottes Situation. Und er sagt, ich habe den Eindruck, wenn heute Morgen noch einmal der Ruf Gottes kommt, Adam, wo bist du? Dann ist das wie das Schluchzen des Vaters, der in die Welt hineinruft, mein Sohn, mein Mädel, wo bist du? Es sage mir keiner, wir reden hier zu menschlich von Gott. Wenn je Väter um ihre Kinder Sorge hatten, dann ist das nur ein schwaches Abbild von dieser Not Gottes, mit der er heute in diese Zeit hineinruft, mit der Gott in dieses ganze deutsche Land hineinruft. Du Mensch, wo bist du? Und dann beschreibt Busch, wie nah Gott uns damit kommt. Meine Brüder, was ist das für ein Gott, sagt er. Ich sehe ihn, wie er durch den Garten eilt, wie er seine Menschen sucht. Du, das ist nicht eine Geschichte aus der Vergangenheit, sondern das ist die Mitte der Weltgeschichte. Dass unser Gott diese Welt nicht losgelassen hat, sondern ihr nachgelaufen ist. Unser Gott ist ein laufender Gott. Er hat seinen Thron verlassen. Er ist gelaufen und gelaufen, wie einer, der um sein Leben läuft, immer tiefer herunter, bis er hier auf der Erde war. Das ist mein Gott, der die Welt geschaffen hat. Und der jetzt über uns die Arme ausbreitet und sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist das Geheimnis. Zitat Ende. Und Weihnachten. Weihnachten ist der ultimative Beweis dafür, wie leidenschaftlich und wie im besten Sinne distanzlos Gott seinen Menschen hinterherläuft. Wir haben das gesungen. Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt aus allem Jammer. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Und damit gibt der Herr auch uns als Gemeinde. Er gibt uns als Gemeinde das Maß vor, dass wir in seinem Auftrag und in seinem Namen den Verlorenen hinterherlaufen. Wir sollen den Verlorenen hinterherlaufen, liebe Gemeinde. Nicht um uns anzubiedern, nicht um sie psychologisch zu bedrängen, nicht um sie irgendwie menschlich zu zwingen, sondern wir sollen ihnen hinterherlaufen, um sie in Gottes Namen einzuladen und liebevoll zu warnen vor dem, was mit ihrem Leben passiert, wenn sie Gott weiter davonlaufen. Und meine Frage ist an jeden von uns, auch an mich selbst, wem läufst du zurzeit hinterher? Wem läufst du hinterher? Und sei es, dass du diesen Menschen erstmal nur dadurch hinterherläufst, dass du für ihn betest. Dass du ihn Tag vor den Thron Gottes bringst und sagst, Herr, du siehst, wie er vor dir abhaut und wie er sich ins Verderben bringt und wie er Sünde um Sünde auf sich lädt. Bitte, bitte lass ihn nicht laufen. Das ist das Erste. Das ist das Erste, was Gott mit seiner schnellen Nothilfe macht. Gott ruft nach dir. Gott ruft nach dir. Und dann das Zweite. Gott zerbricht deinen Feind. Das ist das Zweite. Erstens, Gott ruft nach dir und das Zweite, Gott zerbricht deinen Feind. Das sind jetzt die letzten beiden Verse, 14 und 15. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, wörtlich zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hören Sie den veränderten Ton. Hören Sie den veränderten Ton im Vergleich zu den Versen 8 bis 13. Gott stellt keine Fragen mehr. Gott spricht ein Urteil. Das ist was völlig anderes. Auch Eva und Adam werden dann noch auf die Konsequenzen ihres Tuns behaftet ab Vers 16. Das werden wir uns ein andermal anschauen. Aber auf eine andere Weise, als Gott das hier mit dem Teufel macht. Keine Fragen mehr, sondern ein Verdikt. Spannenderweise gibt es im Skelett der Schlange, darauf haben Biologen ja hingewiesen, Indizien dafür, dass dieses Tier früher möglicherweise mal aufrecht gegangen ist. Es gibt einen ganz interessanten anatomischen Befund, eine interessante Beschreibung in einem Aufsatz von Wort und Wissen. Ich werde den auch ab heute Abend über meine Homepage zur Verfügung stellen. Also offensichtlich verwendet Gott sogar die Anatomie, um dadurch symbolisch zu demonstrieren, dass er den großen Feind zerbrechen wird, dass er ihn beugt. Er, Gott, ist der Herr. Aber tausendmal entscheidender ist, was dann in Vers 15 steht. Das ist dann die Ankündigung von Weihnachten. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ein Nachkomme der Frau wird es sein. Ein Mensch also, der Satan endgültig besiegen wird. Dann sehen wir hier, es wird nicht ohne Kampf abgehen. Der Teufel, die Schlange, wird ihn in die Ferse stechen. Er wird mit seinem Giftbiss ihm schwere Schmerzen und Schaden zufügen. Hier haben wir den ersten Hinweis im dritten Kapitel der Bibel auf diesen kosmischen Kampf. Und hier haben wir zugleich die erste Weihnachtsgeschichte der Bibel. Es wird einer dem Teufel entgegentreten. Und dieser eine wird geboren sein von einer Frau. Verstehen Sie, kein Erzengel wird diesen Kampf führen gegen den Teufel. Wäre ja auch denkbar. Kein angelischer Drachentöter, sondern ein echter Mensch. Und gucken Sie, diese eigenartige Formulierung, Same der Frau, Nachkomme der Frau. Normalerweise und im hebräischen Denken erst recht, werden Nachkommen ja nach dem Mann bestimmt. A zeugte B, das sind immer Männer. Der Same der Männer macht Geschichte, auch in der Bibel. Das können Sie an den ganzen Genealogien, an den Geschlechtsregistern überprüfen. Von wenigen, wenigen Ausnahmen abgesehen. Warum betont das erste Buch der Bibel hier den Samen der Frau? Das musste so lange ein Geheimnis bleiben, bis die Zeit erfüllt war und Gott seinen eigenen Sohn schickte. Und dann war es klar, warum Same der Frau? Gottes Sohn kommt zur Welt durch eine Jungfrau. Durch eine Jungfrau, die durch ein Wunder schwanger wird. Und die Bibel macht deutlich, ausdrücklich, nicht durch die Zeugung, nicht durch den Samen eines Mannes. Wenn Gott zur Welt kommt, haben wir schon gesagt, dann müssen wir mit einem übernatürlichen Vorgang rechnen. So, also nicht durch den Samen eines Mannes. Jesus ist leiblicher Nachkomme einer Frau. Er ist gewissermaßen Same, Ergebnis des Samens, Ergebnis der Leiblichkeit einer Frau. Aber Jesus ist nicht der Nachkomme eines menschlichen Mannes. Und darum ist der Retter, der den Teufel besiegen wird, am präzisesten so beschrieben, wie wir das hier in diesem Vers 15 lesen. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen, zwischen deinen Dienern gewissermaßen und ihrem Nachkommen, ihrem Samen. Und von dort aus, von 1. Mose 3 aus, führt die Spur dann weiter zum Propheten Jesaja, der in Kapitel 7, Vers 14 schreibt, sie, eine Jungfrau, ist schwanger und wird einen Sohn gebären und den wird sie nennen Immanuel, mit uns ist Gott. Und sein Kollege aus dem Norden, Micha, füge dann hinzu, und du Bethlehem Ephrata, Micha 5, Vers 1, die du klein bist und in den Städten, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Ewigkeit her gewesen ist. Also derjenige, der aus der Ewigkeit kommt, der Retter ist, wird nach Bethlehem kommen. So kurz ist dann doch der Weg von Adams Acker bis zu Bethlehems Feld. Aber das heißt nun, und nehmen Sie das bitte mit, in der Stunde, als alles zerbricht, in der Stunde, als die ersten menschlichen Geschöpfe ihrem Herrn ins Gesicht lügen, als sie seine Liebe mit Füßen treten, als sie gegen ihn rebellieren, in der Stunde, da legt Gott sich fest. Hier in diesem Vers 15, Gott sagt, ich mache weiter. Ja, ein Kind ist uns geboren, Gott beginnt nochmal von vorn. In dem Moment, wo der Teufel scheinbar seinen größten Triumph feiert, besiegelt der allmächtige Herr seine endgültige Niederlage. Weihnachten ist ein Triumph. Gott zerbricht deinen Feind. 1. Johannes 3, Vers 8 formuliert dann die Bilanz. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Macht des Teufels zerstöre. Und hier geht es los. Gott fragt nach dir. Und Gott zerbricht deinen Feind. Bleibt als letzte Frage, warum Gott das so macht. Warum Gott den Satan nicht durch einen mächtigen Erzengel besiegt, begleitet von riesigen Heerscharen, mit denen er dann aufräumt gewissermaßen. Die Heerscharen waren als Chor zuständig über Bethlehems Feld. Aber nicht, um den Teufel zu besiegen. Warum macht Gott es so? Warum ausgerechnet als Mensch? Warum einer von uns? Obwohl er sich damit doch so verletzbar macht. Warum muss ausgerechnet der Same der Frau den Entscheidungskampf ausfechten? Das müssen wir zum Schluss klären. Die Antwort findet sich bereits versteckt in der Art des Kampfes. Wie der Retter den Teufel besiegen wird. Du wirst ihn in die Ferse stechen. Du Teufel wirst den Gesandten in die Ferse stechen. Das heißt, er wird leiden. Er wird in diesem Kampf selber leiden. Er wird Leib und Leben einsetzen. Er wird ein eigenes Opfer bringen. Er wird sich opfern für seine Schützlinge. Er wird sein Leben als Faustpfand für unseres geben. Und das müssen wir verstehen. Darum muss Jesus Mensch werden. Einer von uns. Weil er nur so an unsere Stelle treten kann. Er muss ja an unsere Stelle treten. Er muss ja unsere Strafe tragen. Verstehen Sie? Die Sache muss dort bereinigt werden, wo sie passiert ist. Weil Gott gerecht ist. Und so kann Jesus unsere Schuld am Kreuz nur dadurch auf sich nehmen, dass er wirklich auf unsere Seite tritt. Dass er selber ein Teil der Menschheitsfamilie wird. Und darum kommt er so klein. Luther hat gesagt, Gott ist durch die Hintertür auf die Welt gekommen. Er ist nicht durchs vordergroße Portal eingezogen mit Posaunen und Lichterglanz. Er kam durch die Hintertür der Krippe, durch die Hintertür des Stalles. Aber er kam. Und er wurde ein Teil der Menschheitsfamilie durch den Samen der Frau, damit er an meine Stelle und an deine Stelle treten kann und meine und deine Strafe tragen. Und so macht Gott uns jetzt zu seinen Kindern. Und so reißt uns Gott jetzt aus dem Rachen der Hölle und des Todes, wie wir am Heiligabend auch mit Johannes 1, Vers 12 gepredigt haben, wie viele ihn aber aufnahmen, Jesus, wie viele sich vor ihm beugen, zu ihm rufen als ihrem Retter, denen gab er die Vollmacht, denen gab er das Recht, jetzt Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Und er ist der Einzige, der das schenken kann, weil er die Macht des Feindes gebrochen hat durch seine Kreuzigung und durch seine Auferstehung. Und er kann es für uns tun, weil er vorher auf unsere Seite trat, weil er als Same der Frau kam. Und schauen Sie, das Geschäft des Teufels und die Leidenschaft des Teufels bestand und besteht immer darin, Gott die Ehre zu rauben. Der Teufel will immer Gott die Ehre rauben und der Teufel will immer Gottes geliebte Menschen kaputt machen, von ihm wegziehen. Und dadurch sagt er beiden den Kampf an, Gott und uns. Und er will uns auf ewig ins Verderben stürzen. Und beides hat Jesus ausgehebelt. Beides hat er ausgehebelt durch die sühnende Kraft seines Todes am Kreuz. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch unseren Zeitgenossen immer wieder verständlich machen, dass Jesus stellvertretend für uns starb. Also wenn wir den Menschen erklären wollen, warum Jesus so wichtig ist und warum sie Jesus brauchen, Dann müssen wir ihnen versuchen, immer wieder zu erklären, was das Geheimnis der Stellvertretung ist. Was das bedeutet, dass Jesus der Schlange den Kopf zertreten hat. Und ein gutes Beispiel dafür ist folgende Geschichte, die wirklich passiert ist. Vielleicht können Sie das manchem weitergeben und erklären. Geschehen in Tschetschenien, dort im Kaukasus, wo es die Landbrücke gibt zwischen Schwarzem Meer und Kaspischem Meer. Und der heimliche Nationalheld dieser freiheitsliebenden Kaukasier war der legendäre Fürst Schamil. Schamil, der die wilden Bergregionen seit 1835 mit Erfolg gegen die russischen Zaren verteidigte, doch für einige Zeit. Und dieser Schamil zeichnete sich aus, so sagen die Quellen, durch seinen unbestechlichen Gerechtigkeitssinn und durch die glühende Liebe zu seinem Volk. Und dann ist Folgendes geschehen. Und das soll wirklich gut dokumentiert sein. Mit strengem Gebot an seine Leute hat dieser Schamil einen öffentlichen Eid geleistet, dass jeder mit 100 Geiselhieben bestraft würde, der Bestechungsgelder annimmt oder sich am gemeinsamen Gut vergreift. Er hat es geschworen. Und bald darauf geschah das Unglaubliche. Die eigene Mutter des Fürsten übertrat das Gebot und wurde des Diebstahls überführt. Und alle fragen sich, was wird jetzt geschehen? Wenn der Fürst die Strafe nicht vollstrecken lässt, wenn er fünfe gerade sein lässt, dann wird seine gesamte Autorität und die gesamte Gerechtigkeit in diesem Volk untergraben. Was soll er nur tun? 2 Tage zieht er sich in sein Zelt zurück, er isst nicht, er trinkt nicht, er betet. Und dann am 3. Tag tritt er aus seinem Zelt hervor, ruft sein Volk zusammen und verkündet ihnen leichenblass, die Strafe wird vollstreckt. Alle sind zutiefst erschrocken. Die alte, gebeugte Mutter des Fürsten wird in den Halbkreis geführt, ihr Rücken wird entblößt. Die rauen Soldaten mit ihren Geißelstöcken holen aus zum Schlag. Und in dem Moment reißt Schamil blitzschnell sein Gewand herunter und wirft sich selbst mit nacktem Rücken unter die Schläge. Und mit einer Drohung an seine Männer, sie sollten fest genug zuschlagen, sie sollten es so machen, wie es sein müsse, nimmt er auf sich die 100 Schläge mit voller Wucht. Sein zerschundener, blutender Rücken ist der sichtbare Beweis dafür, wie ernst es ihm mit der Gerechtigkeit ist. Zu Tode erschrocken und Tränen überströmt steht seine Mutter da. Sie hätte diese Strafe nicht überlebt. Sie bereut zutiefst ihre Tat, denn es ist ja ihr Urteil, das dort an ihrem Sohn vollstreckt worden ist. Dort das Blut ihres Stellvertreters, sie aber kann frei ausgehen. Verstehen Sie, das hat Jesus getan, dafür ist er gekommen. Das kann nur Jesus. Und Jesus hat sich nicht nur verletzen und verprügeln lassen, sondern er hat sich töten lassen für uns. Er hat sich quälen und foltern lassen für uns. Und er hat so, als einer von uns, die Strafe für uns getragen. Dafür ist er gekommen. Und darum hatte der Maler recht, als er an den Rand des Krippenbildes Adam und Eva setzte, die angespannt mitverfolgen, was in der Krippe geschah. Denn hier ging es auch um ihre Rettung. Genauso wie um unsere. Verstehen Sie, die Kraft von Jesu Stellvertretung ist so stark, dass sie auch jene einschließt, die vor Jesus gelebt haben. Die Sünder waren wie wir. Und wenn Adam und Eva diesem Vers 15 geglaubt haben, dass Gott einen Retter schicken wird, der den Teufel besiegt, wenn sie diesem Vers 15 geglaubt haben, den Gott ihnen noch im Garten Eden verkündet hat, dann werden wir sie im Himmel wiedersehen. Von Adams Acker zu Bethlehems Feld führt ein schnurgerader Weg. Was das für uns bedeutet, und damit schließe ich, macht noch meine alte Geschichte klar, die zwar erfunden ist, also im Gegensatz zu den biblischen Texten ist diese Geschichte erfunden, mit der ich jetzt schließe, aber die dennoch das Evangelium wunderbar illustriert. Irgendwann, nachdem die Hirten und die Weisen wieder abgezogen waren, besuchte, so sagt diese Geschichte, eine sehr alte Frau die Krippe des Herrn. Und während sie vor der Krippe kniete, fingerte sie etwas Kleines und Schrumpeliges aus ihrem Umhang hervor. Und Maria und Josef schauten ganz, ganz verwundert auf eine verdorrte Frucht, vielleicht ein Apfel. Eine verdorrte Frucht, die das alte Mütterchen zu Jesus in die Krippe legte. Und in diesem Moment lächelte das Kind. Die alte Eva nickte kurz, seufzte erleichtert und verließ dann froh den Stall. Verstehen Sie? Das war Evas einzige Chance. Und es ist unsere genauso, dass wir unsere Schuld loswerden können bei Jesus. Dass wir ihm unsere alten, faulen Früchte unserer Sünde in seine Krippe legen. Dass wir sie loswerden können bei ihm. Er hat sie dann mit ans Kreuz genommen und für immer entsorgt. Vertrau ihm doch. Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass du gekommen bist. Und dass du diesen Weg bis zum Ende gegangen bist, Herr. Dass du dich nicht nur unter die Schläge deiner Peiniger geworfen hast, für uns deiner Peiniger geworfen hast, sondern dass du an diesem Folterinstrument des Kreuzes wirklich für uns erstickt und gestorben bist. Herr, wir danken dir dafür, dass du die Macht des Todes und die Macht auch unserer Verlorenheit gebrochen hast durch deine Auferstehung. Und ein mächtiger Gott, wir beten dich dafür an, dass dieser Triumph über den Feind und dass diese unzerstörbare Liebe zu uns, dass du das schon festgelegt hast in jenen ersten Tagen. Und dass du dann durch die gesamte Weltgeschichte hindurch diesen großen Plan vollendet hast. Dass der Weg gerade von Adams Acker zu Bethlehems Feld führte und dass er bis zu uns geführt hat, Herr. Dass du uns erreicht hast durch dein Wort. Dass du uns begegnest, dass wir dir persönlich begegnen dürfen, dass wir zu dir beten dürfen, Herr. Dass du versprochen hast, uns zu hören und zu sehen und dass wir bei dir Geborgenheit finden für Zeit und Ewigkeit. Ach Herr, gib uns auch als Gemeinde und als Einzelnen die Geduld und die Liebe, unseren Zeitgenossen hinterherzulaufen, so wie du es getan hast, damit noch viele, viele dich finden und deinen Namen ehren in alle Ewigkeit. Du lieber, guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.